ARD.
Du bestellst einen Deutschkaffee oder du sagst einfach nur, wenn du ganz cool bist im Café, ein Deutsch. Und jeder Montenegriner weiß, was das ist. Die Montenegriner rühmen sich damit, faul zu sein. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Marketingstrategie ist, aber die sind gechillt so und machen damit Werbung. Portionen, ein Träumchen. Also die Kellnerin, die ist bestimmt 8-mal wiedergekommen und hat immer noch was gebracht und noch was und noch was. Und zu 5 war das nicht zu also überhaupt keine Chance, alles aufzuessen. Aber so ist das dort. Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Konzentration von allem, was gut ist. Du hast viele Nationalitäten, viele Geschmäcker, viele Genüsse, viele Landschaftsformen. Wenn du was eingekocht hast und so eine richtig gute Essenz hast, das ist für mich Montenegro.
Was genau ist ein Deutschkaffee? Was hat es auf sich mit den 10 Geboten der Montenegriner? Und welches Geheimnis birgt der sogenannte Glückssee in Montenegros Bergen? Das und eine ganze Reihe anderer Geschichten und Reiseanekdoten erzählt uns Julia Finkernagel heute. Julia ist reisende Filmemacherin und passionierte ins Fettnäpfchentreterin. Ich bin Nikolas Golsch, reisender Journalist und Fragensteller in diesem MDR-Podcast in der ARD Audiothek. Es geht also wieder ostwärts, auf Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen. Hallo Julia.
Hallo Nico. Warte. Dobadan. Oder anders, nee, warte, weil wir uns gut kennen.
Ja.
Stravo.
Ich kann kontern diesmal. Ich habe mich ja vorbereitet.
Sag bloß.
Ukusnoje.
Oh.
Das habe ich von dir.
Das hast du von mir, aber das heißt
lecker.
Ja, ist noch gar nicht lecker. Wir fangen nur erst an.
Ja, aber darum geht es ja in dieser Folge. Das ist ja das Schöne. Ich habe mich ja vorbereitet.
Du sollst doch guten Tag sagen, Nico.
Das machst du doch immer.
Kommst rein und sagst lecker. Ja, gut.
Also, ich weiß ja schon, dass es in Montenegro viel ums Essen geht, um die Kulinarik. Und weil wir dich ja alle mittlerweile auch ganz gut kennen, was hast du diesmal anbrennen lassen in Montenegro?
Ich habe natürlich nichts anbrennen lassen. Aber in Wahrheit habe ich einiges anbrennen lassen, aber aus Versehen. Es war nicht geplant. Ich habe Brot anbrennen lassen, ich habe gefüllte Paprika anbrennen lassen. Ich habe aber auch mit meinem sehr netten Reisebegleiter, mit meinem Gastgeber Chuchu, nichts anbrennen lassen. Also für ihn nichts anbrennen lassen. Ich habe ihn schwer unter Stress gesetzt. Und da musst du dir so vorstellen, da kommt so ein Drehteam, wir wollen jetzt für unsere Serie Ostwärts was aufnehmen und wir haben richtig Programm und wollen viel loslegen und dann kommt Chuchu. Das ist ein großer montenegrinischer Mann, also albanischer Ethnie, aber er erklärt sich, also er erklärt, es ist ganz kompliziert.
Das klingt schon kompliziert, das musst du nachher.
Es ist total kompliziert, erkläre ich nachher, genau. Also auf jeden Fall Chuchu, ein großer Mann, so ein bisschen behäbig, der sagt, Moment, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir erstmal ins Café. Und da haben wir was bestellt, was auf jeder Speisekarte steht, was du auf jeder Kaffeekarte findest. Und das ist ein Deutschkaffee.
Männliches Espresso Samlieko, Mali, Mittel Deutschkaff.
Hast du gehört? Deutschkaff?
Deutschkaff.
Weil es deutscher Kaffee ist?
Nein, ich habe interessante Geschichte gehört, warum Deutschkaffee. Jemand, der in Deutschland war, also die Deutschen trinken diese Filterkaffee und dann hat er eine Mischung gemacht und dann hat er gesagt Deutschkaffee.
Der hat eine Mischung gemacht, die kein Filterkaffee ist.
Das ist Deutschkaffee.
Bitteschön.
Ja. Dankeschön.
Und das ist also ein Espresso, aber nicht kleiner, sondern ein bisschen.
Also ein doppelter Espresso.
Doppel-Espresso, ja. Dann Milch und Milchschaum.
Und du bestellst einen Deutschkaffee oder du sagst einfach nur, wenn du ganz cool bist im Café, ein Deutsch. Und jeder Montenegriner oder jeder montenegrinische Barista weiß, was das ist. Und es gibt sogar eine Serie oder es gab eine Fernsehserie in Montenegro, die hieß Deutschkaffee. Ist das nicht total abgefahren?
Und da ging es worum?
Da ging es um alle möglichen Dinge, aber die haben sich immer in diesem Deutschkaffee getroffen und das wurde geschrieben D-O-J-C, Deutsch.
Okay.
Deutschkaffee.
Aber hast du wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick erkannt, als du auf die Karte geschaut hast da, ne?
Nein, überhaupt nicht. Aber manchmal steht es auch Deutsch, also D-E-U-T, TSCH geschrieben. Du kannst es überall bestellen. Und es gibt noch eine andere Theorie. Und zwar haben sie, nachdem in den 90er Jahren alles so ein bisschen zusammengebrochen ist und es da eine große Inflation gab, haben sie sich gefragt, was könnte man anbieten im Wert von einer Deutschmark für unsere Touristen, wenn sie kommen, und haben gesagt, ein Espresso ist eigentlich zu wenig. Also machen wir einen doppelten Espresso und kippen noch Milch drauf. Das mögen die Deutschen gerne. Und deshalb hat man im Café ein Deutsch bestellt.
Okay.
Und so startest du jeden Tag und zwischendurch machst du auch mal eine Pause. Dann trinkst du auch wieder einen Deutschkaffee. Also in Montenegro geht alles ganz langsam.
Und vor allem, wenn du mit Schucho unterwegs bist, das ist ein... ja, wie sagen wir es, gemütlicher Typ, ne?
Genau, Schucho ist gemütlich. Der hatte schon sich überlegt, was er mir alles zeigen will. Dieses Land ist wahnsinnig sehenswert. Ich glaube, es kommt ihm gelegen, dass es so klein ist. Du musst dir vorstellen, Montenegro, das liegt jetzt sozusagen in der Mitte des alten Jugoslawiens, ist so rund geformt, also kein längliches Land, sondern so ein kompaktes Land. Und es ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein. Und hat aber 6 Nationalparks. Es hat den südlichsten Fjord Europas, eine riesengroße himmelblaue Bucht, wahnsinnig schön, ist überall von Bergen umgeben.
Ist an der Adria gelegen, ne?
An der Adria, genau. Hat hohe Berge, ganz grasgrüne Flüsse, wahnsinnig schöne Sommeralmen und es ist einfach traumhaft schön. Du kannst in kürzester Zeit, du kannst von der Hauptstadt, von Podgorica, überall in wenigen Stunden hinkommen und dieses ganze Land bereisen. Und viele Leute fahren dahin und fahren nur ans Meer. Also es gibt diese typischen Orte, die jeder kennt, Budva, Kotor und Tivat. Aber wenn du ins Land reinfährst, wirklich ins Gebirge, du kannst dort Wanderungen machen, auch bis in die nordalbanischen Alpen. Die sind dann an der östlichen Ecke. Ist das traumhaft schön. Also da kannst du ganz toll Outdoor-Urlaub, Wanderurlaub, Badeurlaub, kannst alles mit allem kombinieren. Und es ist, glaube ich, nur 2 Flugstunden von Deutschland entfernt.
Ja, genial.
Ja.
Quasi ganz Europa einmal im Miniaturformat.
Ja, das ist wie so eine, genau, das ist so eine, wie so eine Zusammenfassung von allem. Und das ist natürlich praktisch, wenn du gerne zwischendurch einen Deutschkaffee trinkst, kannst du auch mal Pause machen, kommst aber trotzdem abends noch an.
Und ich kann mir vorstellen, du warst ja unterwegs natürlich mit Kamerateam für deine Doku, für deinen Film. Dein Kameramann Michael, der muss ja aus dem Staunen und Wundern gar nicht mehr rausgekommen sein, oder?
Ja, also wir haben wirklich traumhaft schöne Bilder aufgenommen. Egal, wo du dich hinstellst, hast du einen tollen Blick und hast tolle Sachen. Es gibt die tiefste Schlucht Europas und überhaupt die zweittiefste Schlucht in der Welt. Das musst du dir mal vorstellen. Nach dem Grand Canyon ist in Montenegro die zweittiefste Schlucht der Welt. Wow. Das weiß aber keiner. Nee. Die ist irgendwie 1600 noch was Meter tief. Und da haben wir eine Wanderung oben ans obere Ende gemacht. Diese Schlucht, da fließt unten die Tara durch und wir haben aber auch auf der Tara eine Paddeltour gemacht. Da hast du dann auf der einen Seite Bosnien-Herzegowina und auf der anderen Seite Montenegro. Also du kannst ganz, ganz viele Outdoor-Sachen machen in Montenegro.
Und ihr habt einen See kennengelernt, der eine spezielle Geschichte hat.
Ja, das war ein See. Man muss ja immer gelockt werden, ne? Wenn man nicht gerne wandert. Und jetzt mit Drehteam wandern ist wirklich anstrengend.
Weil mit Schucho wandern.
Also Schucho wandert nicht so gerne, hat er mir gesagt. Er sagte immer K&K. Und dazu muss man wissen, Montenegro, ein Teil von Montenegro war eine Zeit lang Teil der K&K-Monarchie. Also kaiserlich und königliches Österreich-Ungarn. Und er sagte, ja, K&K ist für ihn Kultur und Kulinarik. Also das findet er super.
Das sind
und
seine Hobbys.
Genau, das sind seine Hobbys. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen ja auch mal wandern gehen. Und da waren wir unter anderem eben ganz im Osten in den nordalbanischen Alpen mit einem Bergführer unterwegs. Und der hat uns zum Glückssee gebracht. Hüditsee heißt der. Und dieser See birgt ein großes Geheimnis.
Die Einheimischen sagen auch Glückssee. Mythologischer Wesen, Fee. Haben hier sozusagen gespielt und leben in diesem See. Und den Frauen bringt dieser See Glück. Denn die können hier etwas lassen, zum Beispiel ein Juwel oder etwas. Also diejenigen, die keine Kinder haben können, also dieser See wird in der Zukunft Glück bringen.
Und das stimmt wirklich?
So sagt Sufdo.
Also Sufdo war euer Bergführer, ne?
Genau, Sufdo war unser Bergführer und glücklich wird man allemal. Das kann ich bestätigen. Sufdo, was ist mit dir? Willst du nicht glücklich werden?
Ich habe schon zwei Kinder.
Und mehr will er auch nicht.
Mehr will er auch nicht. Zufto war unser Bergführer, der uns da hochgelockt hat. Ein ganz lustiger 70-jähriger Mann. Und der hat natürlich das auch mit einem Augenzwinkern erzählt. Also die Frauen lassen dort Edelsteine, möglichst viele Edelsteine, und dann können sie schwanger werden.
Und die müssen sie ins Wasser werfen, oder?
Die lässt man dort am Wasser, genau. Ich habe es nicht erlebt, ich kann mir es nicht vorstellen, aber das ist so eine alte Geschichte, die gerne erzählt wird. Und Schuto hat schon zwei Kinder und ist damit glücklich. Und ich war glücklich, meine Füße reinzuhalten, weil das einfach ein wahnsinnig traumhaft schöner See ist. Du bist dann sozusagen 2 oder 3 Stunden bergauf gelaufen und dann kommst du an diesen malerischen See, und das ist eine echte Belohnung. Das ist so ein smaragdgrüner See mit Tannen drumrum und dann eben dieser lustige Sufto, dieser Wanderführer, der uns die ganze Zeit mit Geschichten versorgt hat. Wir haben dann aus unseren Trinkwasserflaschen noch einen kleinen schwelenden Waldbrand gelöscht. Es war in dem Sommer waren viele Waldbrände. Das hat man oft im Spätsommer in Montenegro, muss man wirklich aufpassen. Und da hat er gesagt, habt ihr noch Wasser dabei? Wir kippen das jetzt hier rein. Und dann hatte so einen Baum, der noch so am Schwelen war, den haben wir dann gelöscht. Also wir haben auch eine gute Tat getan.
Ja, guck. Ja. Erledigt sozusagen die Pflicht.
Nichts anbrennen lassen, sage ich nur.
Da sind wir wieder beim Thema. Also du hast jetzt gerade erzählt, wie vielfältig diese Landschaft schon ist und wie wunderschön es da ist. Und Vielfalt trifft ja nicht nur auf die Landschaft zu, sondern auch auf die Menschen, die du getroffen hast, also auf die Volksgruppen, die in Montenegro leben, ne?
Ja, genau. Ich habe es vorhin schon mal angerissen. Es ist super kompliziert zu erklären. Also es gibt auf diesem Gebiet, es ist ja sozusagen alles das ehemalige Jugoslawien. Da waren die Gruppen gemischt. Die haben sich dann mit dem Zerbrechen von Jugoslawien oder auch schon in der Vorbereitung darauf alle so differenziert. Dann hat man sich darauf konzentriert, wir sind Bosnier, wir sind Bosniaken, wir sind Kroaten, wir sind Albaner. Und jeder in Montenegro ist Montenegriner, aber...
Also hat auch einen montenegrinischen Pass?
Hat einen montenegrinischen Pass, genau. Erklärt sich aber als Albaner. Und das ist total schwierig zu verstehen. Die haben eine Zugehörigkeit innerhalb des Landes. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. In Deutschland wären das zum Beispiel, was würdest du sagen, Katholiken oder
Hessen. Ja, oder Bundesländer. Hessen. Ich bin Hesse oder Nordrhein-Westfalen oder Bremer oder irgendwie sowas.
Genau, aber das ist ja schon wieder regional gebunden. Dort ist es nicht regional. Also Montenegriner, die sich als Albaner erklären, können ja überall in Montenegro wohnen, sich trotzdem als Albaner erklären, aber die haben jetzt, da gibt es eine Stadt ganz unten im Süden, die heißt Ulcin, da wohnen die meisten von denen.
Und die haben aber natürlich wahrscheinlich Familie in Albanien dann.
Nee, haben die nicht. Das habe ich nämlich gedacht. Ich habe gedacht, dann haben die dort ihre Familie und kommen auch dort her. Und Chucho sagt, nein, wir haben dort nie gelebt. Meine Familie hat dort nie gelebt und trotzdem erklären wir uns als Albaner. Deshalb spricht er auch neben Montenegrinisch auch Albanisch, was eine komplett andere Sprache ist. Und er ist muslimisch. Also er hat zum Beispiel kein Schweinefleisch gegessen.
Ja.
Also das ist super kompliziert. Und er hat mir erklärt, in Montenegro ist in ganz Jugoslawien das einzige Gebiet, auf dem keine Kampfhandlungen stattgefunden haben während des Jugoslawienkriegs. Der hat ja 92 angefangen und mit Pausen 99 geendet. Und auf diesem Gebiet von Montenegro war eben nichts. Und sie rühmen sich damit, dass bei ihnen alle Volksgruppen, alle Ethnien, alle Religionen friedlich miteinander leben. Ob das jetzt wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Also ich glaube, da gibt es auch ein paar Hitzköpfe. Mhm, ja. Aber so wie Schucho gestrickt ist und wie ich ihn kennengelernt habe und unseren Fahrer kennengelernt habe und die Leute, die wir besucht haben auf den Sommeralmen, da waren wir mal bei Serben, mal bei Bosniaken. Die waren alle unglaublich freundlich, gastfreundlich, fröhlich, friedlich. Also das waren ganz, ganz schöne Begegnungen. Und ich habe Schucho immer vorher gefragt, was sind die denn jetzt? Ja. Also sollen wir dann
das
mal
fragen? Das
wolltest
du natürlich wissen, wie ich gerne.
Ich wollte
das
unbedingt wissen. Und da hat er gesagt, das werde ich nicht für dich fragen. Da war er ganz streng. Und da habe ich gesagt, ja, aber wieso denn nicht? Wir wollen das doch jetzt wissen. Und so, und da hat er gesagt, nein, wir machen das anders. Wir beobachten die Leute. Wir beobachten, was machen sie? Also wir zum Beispiel waren wir auf einer Alm, da habe ich Brot anbrennen lassen. Da wurde ich mit 3 Küsschen verabschiedet. Und da sagte dann die Omi am Schluss 3 Küsschen, 3 nach serbischem Brauch.
Ja.
Und dann war das klar, aha, diese Familie, das sind Serben. Okay. Also du musst es immer so ein bisschen durch die Blume rauskriegen. Du kannst es nicht direkt fragen, sag mal, ja, was seid ihr denn eigentlich?
Das ist unhöflich oder da kann man in irgendwelche Fettnäpfchen reintapfen.
Genau, das macht man nicht. Das ist sowas, was ich dort gelernt habe.
Und trotzdem hast du irgendwie rausgefunden, wonach sich das bemisst, als was man sich erklärt? Also ob man mit der Politik in dem entsprechenden Land einverstanden ist, besonders oder irgendwas?
Das ist eher, wo... Also das ist was Gewachsenes. Das ist nicht etwas, das überlege ich mir heute, ab jetzt bin ich erklärter Bosniake, sondern das ist über deine Familie, aus deinem Clan, aus deinem Dorf, aus deinem Ursprung sozusagen. Daher kommt das. So habe ich es verstanden.
Das hat irgendwer mal festgelegt in der Familie vor Generationen.
Genau.
Und seitdem ist es so.
Also das ist ein bisschen kompliziert und ist jetzt auch so ein Thema, was man nicht am ersten Tag, wenn man jemanden frisch kennenlernt, ansprechen sollte.
Und da muss man auch schon überhaupt ein bisschen im Land sein, um da so ein Gespür für zu kriegen und so die kleinen zwischenmenschlichen Anzeichen zu deuten sozusagen.
Genau. Und ich war aber mit Chucho ja eben, wir waren ja 3 Wochen zusammen unterwegs, haben jeden Tag zusammen im Auto gesessen und erzählt und dann kannst du irgendwann mal so eine Frage stellen.
Okay.
Und wir hatten einen total netten Fahrer, Vojo hieß der, und der hat eine witzige Theorie aufgestellt, die ich auch schlüssig finde. Der hat gesagt, wenn bei der Fußball-WM 1990, wir erinnern uns, wir sind Weltmeister geworden.
Lange her.
Wenn da Jugoslawien nicht rausgeflogen wäre, die sind im Viertelfinale rausgeflogen, im Elfmeterschießen, super tragisch. Und dessen Theorie war, wenn sie damals nicht rausgeflogen wären, dann wäre Jugoslawien auch nicht zerfallen. Dann hätte es nochmal so ein, weißt du, so ein Zusammenhalt gegeben, diese gemeinsame Euphorie.
Eine gewagte Theorie, glaube ich.
Es ist eine gewagte Theorie, aber ich finde die auch nachvollziehbar. Also es ist ja auch nachgewiesen, ne? Ein Land, was die Fußball-WM gewinnt, hat danach einen wirtschaftlichen Aufschwung.
Ja.
Das ist wirklich für jedes Land nachgewiesen. Finde ich total abgefahren.
Okay.
Aber gut, jetzt
aber das werden wir beide nicht überprüfen können heute.
Werden wir nicht überprüfen.
Reden wir ein bisschen über die Seele des Montenegriners oder zumindest die Art und Weise, wie Chuchu sie dir dargestellt hat. Ich glaube, er hat dir ein paar Regeln an die Hand gegeben, um den Montenegriner zu verstehen, ne?
Genau, also ich habe ja schon gesagt, er wollte jetzt nicht so gerne wandern und wir waren auch paddeln. Wir haben eine ganz wundervolle Paddeltour auf der Tara gemacht. Grasgrüne, leuchtende Flüsse und ich habe mich so umgedreht und gedacht, komisch, der paddelt überhaupt nicht mit. Und dann habe ich ihn gefragt und dann sagte er, ja, ob ich das nicht wüsste, die Montenegriner rühmen sich damit, faul zu sein.
Ach was.
Also er sagt, wir arbeiten nicht gerne.
So machen die Montenegriner, möchte nicht so physisch anstrengen.
Ach so.
Physisch sich anstrengen.
Ist nicht so euer Ding?
doch, aber Montenegriner möchten nicht arbeiten.
Ist das wirklich so?
Michael, es ist das so. Du kennst also die montenegrinischen 10 Regeln.
Ja, wie gehen die?
Ich kann also nur eine, wenn du jemanden siehst, dass, der arbeitet, geh weg.
Ja, dann geh ich jetzt weg. Nee, du musst weggehen.
Ja.
Also ich war so fassungslos, dass ein Land sich selbst damit rühmt, aber du kannst wirklich, wenn du an so einen Postkartenstand kommst, findest du immer die montenegrinischen 10 Gebote in allen möglichen Sprachen und da steht dann drin, der Mensch wird müde geboren und lebt, um sich auszuruhen. Oder liebe dein Bett wie dich selbst. Und ich weiß nicht, ob das eine kluge Marketingstrategie ist, aber
das ist zumindest ehrlich.
Die sind gechillt so und machen damit Werbung. Ich fand dann bei näherem Hinsehen, wir waren ja dann auch auf so Almen, habe ich gedacht, wir haben so viele Leute gesehen, die wirklich hart arbeiten. Eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Aber Chuchu fand das ganz witzig und hat es für sich in Anspruch genommen und sagte, nee, hier ganz ruhig, Kultur und Kulinarik. Er sagte, die Leute haben nicht so lange Arbeitstage wie bei uns. Man kommt um 9, man macht mal eine Kaffeepause, macht mal auch eine lange Mittagspause. Dann geht man so gegen 15 Uhr, läutet man den Feierabend ein. Also wer eine gute Work-Life-Balance anstrebt, der kann es durchaus in Montenegro.
Der zieht nach Montenegro, aber er muss wahrscheinlich ein Mann sein dafür. Das hast du gerade gemeint, glaube ich.
Ja,
ne?
Also
mit den Leuten, die viel
Alm,
arbeiten, das sind meistens Frauen.
Ja, also wenn du auf der Alm wohnst, da ist es, also ich habe eine Frau getroffen, die hat einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Die fängt morgens an, die Frauen backen morgens für ihre Männer Pita. Das ist so ein gefüllter Blätterteig Kuchen Gebäck.
So ein Brot.
Ja, dann werden die Kühe gemolken, dann wird die Milch sofort verarbeitet und da bist du wenn du jetzt eine Alm hast und so viel Kühe hast, bist du jeden Tag beschäftigt mit Käse machen, Kaimak machen. Das ist so ein Rahm, so ein salziger Rahm, der aus der Milch entsteht. Die wird mit Ferment vermischt,
ja,
und dann entsteht das und das schmiert man sich aufs Brot, total lecker. Und damit hast du halt immer zu tun. Und da fand ich, also da habe ich keine faulen Menschen getroffen.
Aber da ist auch der Unterschied wahrscheinlich zwischen Schuchu, der ein Stadtkind ist, und dem Leben auf dem Land oder auf den Almen wahrscheinlich.
Absolut. Dann, ne? Also du hast auch in Montenegro eben dieses riesige Gefälle zwischen den Orten, auch an der Küste, diese Küstenorte. Und die Orte im Gebirge, das ist einfach ein ganz, ganz anderes Leben. Aber es lohnt sich eben, beides anzugucken. Zu den Küstenorten würde ich auch gerne was sagen. Es gibt diese kleinen Orte wie Kotor oder Perast. Die sind an diesem Fjord, von dem ich eben erzählt habe. Die sind wunderschön. Die haben so ein ganz bisschen was Venezianisches, so im Kleinen. Und da ist das Leben total anders. Die sind halt auch sehr auf Tourismus eingestellt. Und oben auf den Almen, da hast du richtig zu tun.
Du hast jetzt gerade schon diese ganzen Köstlichkeiten angesprochen, die es da gibt.
Es war so
lecker. Müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer darüber reden.
Ja, komm, lass mal was essen.
Wird Schuchu wahrscheinlich auch sehr gefallen, wenn er das jetzt hier hört, dass wir darüber noch ein bisschen ausführlicher
reden.
Was hat dir am besten geschmeckt?
Oh, mir hat Kacamak total gut geschmeckt. Das ist so eine Art Polenta, die wird mit Mais und Kartoffeln gemacht und dann mit geschmolzenem Bergkäse. Da kannst du dich reinlegen. Kalorien willst du gar nicht wissen, nee, aber das ist ein so tolles Essen. Das ist eigentlich ein Winteressen. Es macht richtig Kraft. Kaimak war toll. Dann gibt es, es gibt etwas ganz Besonderes. Das gibt es nur in Montenegro und zwar einen ganz bestimmten Schinken.
Julia, ihr Deutsche könnt Autos, tolle Autos und wir tolle Schinken und Käse.
Ganz stark geräuchert ist der.
Das ist das planinske Klima in Primorsk.
Bergluft und Meerluft. Und das ist das gut für Räucherprozess.
Also Njegushi-Schinken gibt es nur in diesem Ort Njegushi. Und das musst du dir vorstellen wie Parma-Schinken. Also das darf nur dort hergestellt werden. Und das Geheimnis von diesem Schinken ist, dass in den Räucherkammern, die haben oben rechts und links so eine Öffnung, das wird über Buchenholz geräuchert. Und dann kommt aber teilweise die Meerluft rein und teilweise die Bergluft rein. Mhm. Und das ist das große Geheimnis, warum dieser Schinken so besonders schmeckt. Und da gibt es Räucherkammern, wo die Leute ihre Schinken hinbringen. Da hängt dann immer ein Zettel dran, welcher Bauer das ist. Und da wird Schweineschinken und Rinderschinken geräuchert über einen längeren, mehrmonatigen Prozess. Und der ist wirklich ausgezeichnet. Also kannst du dir vorstellen, wie ein guter Parmaschinken oder ein guter Serrano, das ist wirklich, kannst da total mit aufnehmen. Ja. Das ist auch was ich vorher überhaupt nicht kannte.
Jetzt bin ich Vegetarier, da kann ich gar nichts mit anfangen. Aber Mensch, unsere Hörer bestimmt.
Da kann ich sogar als Vegetarier was mit anfangen. Also da kannst du eine Ausnahme machen. Da kannst du dann mal deinen Joker nehmen und den Schinken probieren.
Ja.
Es gibt eine Weinsorte, die wächst nur dort, weil die Trauben nur dort wachsen. Vranac heißt der. Das nennt man autochtone Sorte. Und auch den haben wir probiert und ich habe gedacht, ich falle um, weil er wirklich sensationell war. Also wer gerne isst, wer Lust an Genuss hat, der ist in Montenegro total gut aufgehoben.
Ja. Und wer vor allem es sich leisten kann, ein paar Kilo zuzunehmen, hast du dich mal gewogen, bevor du hingefahren bist und danach?
Achso, den Vorher-Nachher-Vergleich haben wir nicht gemacht, aber es war anders als in anderen Ländern. In der Mongolei bin ich auf jeden Fall viel, viel dünner zurückgekommen. Ja, okay. In Montenegro geht das nicht.
Wollen wir nicht wissen.
Da musst du dich schon sehr viel bewegen, ja.
Und es gibt, glaube ich, immer auch sehr viel zu essen. Ne?
Portionen. Ein Träumchen.
So wenig?
Montenegrinische Portionen. Montenegriner mögen gut essen und viel.
Dann?
Deswegen sind auch große Leute.
Riesige Portionen, das kannst du dir nicht vorstellen.
Dann legen wir los. Also nach dem hier bin ich schon satt. Das auch noch?
Ja.
Hast du aus Versehen 20 Personen angemeldet? Oder ist das normal?
Nein, aber ich habe gesagt, Montenegriner mögen gut und viel essen.
Also die Kellnerin, die ist bestimmt achtmal wiedergekommen, hat immer noch was gebracht und noch was und noch was. Und wir waren zu zweit, wir hatten zwar noch den Fahrer dabei und den Kameramann und den Tonmann, aber auch zu fünft war das nicht zu also überhaupt keine Chance, alles aufzuessen. Aber so ist das dort.
Ihr, weil ihr halt drei Deutsche wart dabei.
Ja, achso, du meinst, wenn es fünf Montenegriner gewesen wären? Ich weiß es nicht, ob die alles aufgegessen hätten.
Okay, also die Bedienung hatte viel zu tun. Aber du hast dich ja nicht nur bedienen lassen, sondern du hast wie immer auch selber ein bisschen mitgeholfen oder gekocht.
Genau. Ich hab mich
wo
so
genau
bisschen,
war das?
Ich habe mich aufgenötigt. Wir waren zum Beispiel in einem Cartoon. Das ist so eine Sommerhütte. Die Leute hatten früher ihre Sommeralmen und dann war das zu anstrengend und zu weit, noch abends ins Tal zu gehen. Und dann haben die sich so eine kleine Hütte auf ihrer Sommeralm gebaut und da haben sie den Sommer verbracht. Und jetzt kann man in diesen Cartoons auch übernachten. Da gibt es so einen Ökotourismus, das ist eigentlich ganz schön. Da schläfst du in so einer kleinen Hütte. Und in einer Hütte, da sind wir einfach aufgeschlagen, weil wir den Tipp bekommen haben und da wurde gerade Brot gebacken. Und da habe ich mich angeboten als Küchenhilfe. Also wir kamen dann bei so einem Cartoon an, wo Hühner rumgelaufen sind, Hunde rumgelaufen sind, so ein paar Familienmitglieder waren, haben mit einem jungen Mann gesprochen und der sagte, geht doch schon mal rein in die Hütte, gibt auch gleich was zu essen für euch. Meine Oma ist gerade dabei, Brot zu backen. Mhm. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und wir haben versucht, miteinander zu kommunizieren, war ein bisschen schwierig, aber ich meine, du kannst dir immer selber auf die Brust klopfen und deinen Namen rufen. Ja. Also ich, Julia, sie hieß Milena und dann dachte ich, na, wir kommen auf jeden Fall klar. Und dann hat sie mir gezeigt, sie hat neben dem Ofen gesessen, so ein alter Holzkohleofen, so ein Holzofen. Weißt du, wo du Holz einwirfst und dann hast du daneben das Backrohr, wo du ein Brot reintust und das Brot war eben gerade drin. Und dann wollte ich von ihr wissen, wie lange das jetzt drin bleiben muss, weil ich dann das übernommen habe, sozusagen da in die Klappe zu gucken und so. Ja, aber es war ein bisschen schwierig.
Wie lange muss das?
Znamoka di peče.
Znamoka di peče.
Znamoka di peče. Besata.
Ja, was sagt sie denn?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe schon gefragt.
Ohne bestimmte Zeit, ne?
Ohne bestimmte Zeit, nach Gefühl.
Einfach so, ja.
Okay. Was Omas so sagen, wenn man eine Kochanleitung braucht, das machst du nach Gefühl.
Ja, wie immer halt.
Genau.
Muss noch ein bisschen, ne? Ah.
Dreh mal.
Also die Stimmung war gut in dieser Hütte.
Ja.
Du kannst also Brot gut backen. Hier sagt man, wenn eine Frau das Brot gut backen kann, soll also hat gute Chance zu heiraten.
Natürlich.
Das ist ja immer so, das ist ja in jedem Land so. Kannst du nähen, kannst du heiraten. Kannst du backen, kannst du heiraten. Aber der Kelch ist an mir vorübergegangen, weil... Ich habe das Brot ein bisschen zu lange drin gelassen.
Wie sieht es denn von unten aus? Ah, naja, ein bisschen schwarz, ne?
Ja.
Seien wir ehrlich. Es ist wunderschön.
Nur von unten nicht.
Also von oben war es wunderschön.
Ist toll, oder?
Ach, das war so herzlich. Weißt du, selbst wenn du dich mit den Leuten nicht unterhalten kannst, dieses, du sitzt auf so einer Berghütte auf dem Sofa, neben der Omi, direkt eine Hand am Herd und hast diese ganze Familie da und alle sind... fröhlich und freundlich und gesellig und das, da ist jetzt keine super Unterhaltung entstanden, es ist nur eine Atmosphäre entstanden und das ist das, was ich so mag, was dann so schön ist. Am Schluss gehst du nach einer Stunde und legst dir in den Armen mit denen und das ist was ganz Besonderes und was natürlich auch dann eben toll war, wir haben dieses frisch gebackene Brot, also das frisch gebackene musste erst auskühlen, aber es gab ein anderes, das war bereits gebacken.
Und auch nicht schwarz von unten.
Und auch nicht schwarz, das war noch schöner als meins. Das wurde dann so zerbrochen und dann wird auf das Brot der Kaimak geschmiert. Also habe ich eben schon gesagt, da standen lauter so Schüsseln mit Milch
und Ferment. Das ist dieser Käse, ne?
Genau, der bleibt 2-3 Tage stehen und dann ist das wie so ein Schmand. Bisschen salziger, bisschen käsiger Schmand. Der wird auf das frisch gebackene Brot gestrichen. Und, jetzt musst du weghören, da drauf kommt dann noch dieser Negushi-Schinken. Und das ist wirklich Weltklasse. Waffenscheinpflichtig lecker. Und das haben wir dort bekommen. Und das kriegst du dann einfach aus.
Und danach wart ihr 2 Kilo schwerer.
Nee, da noch nicht, aber später dann.
Bald.
Ja. Genau.
Und Brot war nicht das Einzige, was du hast anbrennen lassen. Es gab, glaube ich, noch eine Begegnung mit Paprika oder
aus
sowas.
Das war aus Versehen. Also da waren wir, das ist jetzt eine ganz andere Ecke. Also jetzt gerade waren wir, musst du dir vorstellen, waren wir im Durmitor-Gebirge in der Nähe von Jabljak. Das ist ein Ort, wo auch Wintersport gemacht wird. Das ist im Norden Montenegros. Und dann sind wir in den Südosten Montenegros gefahren. Es gibt überall Nationalparks, 6 Nationalparks. Das eine war der Durmitor-Nationalpark. Jetzt sind wir im Biogradska Gora, glaube ich, Nationalpark. Und da war auch eine schöne Alm, die Vranjak-Alm. wo wir übernachtet haben und ich die Hausherrin so nett fand. Da ist mir auch wieder aufgefallen, der Mann des Hauses hat schön die Gäste begrüßt, hat uns die Zimmer gezeigt, hat so ein bisschen Hof gehalten, ja, hat Schnäpschen mit uns getrunken. Natürlich. Das wird immer in Montenegro gemacht.
Das Zeremoniell sozusagen.
Genau, geleitet. Das Zeremoniell, das hat alles der Mann des Hauses gemacht. Und die Frau ist immer verschwunden und ich dachte immer, wo geht die denn hin? Und dann bin ich ihr gefolgt und habe gesehen, dass sie so eine Außenküche hat. Also wirklich auch
also ein extra Häuschen
irgendwo Eingang, da. Ja. Und da hat sie gekocht und habe ich gedacht, ach, ich setze mich mal dazu und wir quatschen ein bisschen und war dann auch wieder so eine totale Sprachbarriere, aber mit dem Herzen hat es funktioniert. Aha, folge ich mal der Hausfrau. Wesselinka hieß sie. Ach, der kommt da rein? Genau, wir haben gefüllte Paprika gemacht.
Hier kommt der rein.
Drwo?
Ja, drwo.
Klappt so. Perfekt. Wie heißt das?
Viluschka.
Viluschka.
Da.
Viluschka ist die Gabel.
Da. Alles klar. Und soll ich schon drehen?
Da, necke.
Oder später,
Josch, ja? Necke, Josch.
Was hast du jetzt gesagt?
Ja, ich sollte die Paprika wenden und gucken, dass da nichts anbrennt. Dann war ich aber kurz draußen, weil ich abgelenkt war.
Gori.
Oh.
Von den Ziegen.
Entschuldigung.
Gori.
Ich habe nicht aufgepasst.
Ah.
Schlimm.
Ja, war sie nicht so begeistert.
Das ist noch, das merkt ihr so zu ganz.
Oh.
Zirna.
Zirna. Zirna.
Jetzt ist es schwarz.
Zirna heißt schwarz. Zirna.
Wir machen noch ein bisschen Käse oben drüber, dann sieht er das gar nicht.
Und die waren für den Chucho, die Paprika, ne?
Weil er kein Schweinefleisch isst, hat er eine Extrawurst bekommen und die habe ich versemmelt.
Also.
Entschuldigung.
Thank you.
Es wird gut.
Thank you.
Ach, da nicht für. Das war einfach.
Das ist ja niedlich.
Jetzt klingt das so, wie wenn ich immer nur Chaos anrichten würde. Ist ja natürlich nicht so. Ich habe ganz toll mitgeholfen und ich wollte ja auch wissen, was so eine montenegrinische Hausfrau macht. Und die steht morgens um 5 auf und backt Pita für den Mann, weil die nämlich nicht faul ist. Die montenegrinische Hausfrau ist überhaupt gar kein einziges bisschen faul, das will ich hier mal betonen. Und Wesselinka hat gesagt, sie zeigt mir, wie das geht, das machen wir zusammen. Und dann haben wir aber beschlossen, wir machen das nach dem Abendessen, weil am nächsten Morgen um 5 Uhr aufstehen, das war dann selbst mir zu viel. Und da haben wir das schon mal abends vorbereitet und dann morgens aber erst abgebacken. Und das war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht.
Polako.
Ja, das heißt langsam.
Eine Wutzi,
das bin ich. Wutzi, da muss ich was machen. Das habe ich mir jetzt gemerkt.
Du machst einen Blätterteig aus einem tennisballgroßen Teig,
ja,
und breitest es dann über den ganzen Tisch aus. Also dieser winzige Teigball muss hinterher über die ganze Tischfläche gehen. Ein Tisch von 60 mal 90 Zentimetern.
Es soll so groß sein wie der Tisch.
Aber sie ist doch viel schneller als ich.
Ja, aber sie ist also sehr präzise.
Wie darf ich denn das verstehen?
Die kann das so mit zugemachten Augen machen.
Mit zugemachten Augen.
Ich weiß also diesen Prozess sehr gut.
Du weißt diesen Prozess sehr gut? Hast du es schon mal gemacht?
Nee, ich habe nicht, aber ich habe 100 Mal meine Frau gesehen, die das macht.
Schon.
Ach so, ja. Na dann. Also das war natürlich lustig, ne? Irgendwie dieses... Ich bin da immer so ein bisschen feministisch angehaucht, wenn ich sehe, wie viel die Frau machen muss und dass sie vorher aufstehen muss und mäten muss und backen muss und Chuchu dann so einen Spruch rauslässt, ja, sie macht das besser als du und ich weiß genau, wie das geht. Fand ich schon sehr lustig.
Weil die Frau das gemacht hat.
Weil er seine Frau dabei beobachtet
hat. Ja, großartig.
Ja.
Dann ist er Experte.
Und dann habe ich gedacht, ich muss ihn auch ein bisschen unter Stress setzen. Aha. Und da kam ein großer Moment an einer wunderbaren Talbrücke, über die wir, also das stimmt nicht, es ist keine Talbrücke, sondern da fließt auch ein Fluss durch. Diese Brücke geht über die Tara. Und zwar ist es die Djurdjevica Brücke. Es ist eine historische Brücke, die 1940 eingeweiht wurde. Ganz, ganz tolle malerische Brücke. Und als dann die Deutschen Jugoslawien überfallen haben, musste ein Teil von ihr gesprengt werden. Und dann haben die Partisanen mit Hilfe des Ingenieurs, der sie entworfen hatte, also einen Teil von dieser fünfbogigen Brücke gesprengt, um den Überfall aufzuhalten. Komplizierte Geschichte. Mhm. Aber diese Brücke ist wieder aufgebaut. Die ist wahnsinnig schön und bis morgens um 11 ist da auch wirklich Ruhe. Und ab dann ist Touri-Programm.
Und hast du es schon mal gemacht?
Ich bin nicht so mutig.
Aber wollen wir es mal probieren?
Genau, da war so eine Zipline gespannt.
Chuchu?
Lieber nicht. Auf eine Höhe und runter zu gucken.
Ach so, hast du Höhenangst?
Habe ich ein bisschen.
Dann muss man sich abhärten.
Der Arme.
Ja. Aber ich würde vorschlagen, dass du das machst.
Chuchu, was muss ich machen, damit du mit mir mitfährst? Dich bequatschen?
Also er hat sich drauf eingelassen.
Er hat sich drauf eingelassen. Ich habe auch gedacht, wenn er jetzt wirklich Höhenangst hat, ich bin ja ein gebranntes Kind von Gia, habe ich gedacht, darf es jetzt nicht zu frech sein, ein bisschen frech schon.
Also Gia, aber der dich in Georgien begleitet hat.
Genau, den ich in Georgien in die Seilbahn verfrachtet habe. Hier war das jetzt so ein Seil, was über die Schlucht gespannt ist und du kannst dich sozusagen abseilen. Du wirst da eingeklinkt mit dem Haken und saust dann über die Schlucht und das fand ich schon sehr aufregend und es hat nicht viel Überredung gebraucht, bis ich schon gesagt habe, okay, er versucht es mal trotz seiner Höhenangst und ich glaube, er fand es auch ganz gut.
Leg straight. Lady,
Lady.
All the time and lean back.
Lean back.
So,
genau, Beine ausstrecken soll man.
Mach das ordentlich.
Ja, gut.
Tippy top.
Und da ging's los.
Juliska.
Von Höhenangst keine Spur mehr.
Und wie war's?
Lebendig. Also Puls, ich bin.
Warte, lass mal pushen.
Ja, das war klasse.
I'm alive.
Ja, das geht.
I'm alive.
Und hat's dir ein bisschen Spaß gemacht?
Ja, ja, sehr.
Willst du nochmal? Nee?
Besser doch. Nicht.
Besser
genau,
nicht.
Wollte er wissen. Aber hat aber gefragt, und was machen wir als nächstes? Also, ist ja auch nicht immer schlecht, wenn ich mich so, wenn ich mal nichts anbrennen lasse. Bei einer Sache hat er allerdings Nein gesagt. Da dachte ich, oh, das ist ja ein Ding, da war er ganz konsequent. Und zwar, wir haben es ja sonst immer mit Trinken in allen möglichen Ländern. Mhm. In Montenegro gibt es ein anderes Laster, was dir wirklich an jeder Straßenecke begegnet. Und ich bin so ein bisschen militanter Nichtraucher, aber in Montenegro kommst du damit nicht durch. Es wird überall geraucht und es gibt sehr, sehr tollen Tabak. Und wir sind wir wollten eigentlich von einem Ort an den anderen, ganz im Süden war das dann schon Richtung albanische Grenze. Und da sind ganz viele Tabakfelder und an denen sind wir vorbeigekommen. Und dann dachte ich, es wäre eigentlich total schön, wenn wir so einen Tabakbauern treffen. Hatten wir nichts ausgemacht. Wir machen ja für die Sendung, für Ostwärts, das nie vorher groß aus. Und habe aber zu Schütschel gesagt, lass uns mal gucken, ob wir jemanden finden, der uns erklären kann, wie das gemacht wird. Und Chuchu war das unangenehm, weil er das eben gerne vorher plant und vorher anruft. So. Er ist ja auch sonst Reiseleiter. Wollen wir mal gucken, wo die den trocknen?
Ich weiß nicht, ob wir das können, aber...
Wir versuchen es einfach.
Wir versuchen einfach.
Das hat ihn gestresst.
Siehst du?
Ach, da oben.
Ja, er klingt nicht so wirklich begeistert.
Hör ich doch Stimmen. Aber dann...
Dann die Television in Germania. Du hast gesagt Zdravo und ich habe gesagt Medita. Das ist auf Albanisch guten Tag.
Medita?
Ja,
aha.
Auf Albanisch guten Tag. Und dann habe ich also gleich auf Albanisch gewechselt.
Aber gut, dass ich dich dabei habe. Und so kriegt man das eben raus, wo die Leute herkommen. Das war also jetzt ein Montenegriner, der sich als Albaner erklärt und der Tabak anbaut. Ganz reizender Mann. Und der hatte dann so ein Zelt, wo diese ganzen Tabakblätter, die sind so ungefähr 20, 30 Zentimeter lang, die werden alle aufgehängt, wie an so einer Wäscheleine zum Trocknen. Und da kommt nichts dran. Da ist nichts anderes dabei. Kein Aroma und nichts. Und dann wedeln die da so im Wind unter so einer Plane und trocknen und daraus wird dann Tabak gemacht. Und dieser Tabak, also auch für mich als Nichtraucher, hat so köstlich gerochen, dass ich gedacht habe, okay, ich breche jetzt mal eine meiner eigenen Regeln.
Hast du schon mal jemals geraucht im Leben?
Ich habe mal mit 17, mit meiner Schwester zusammen was geraucht. Also nicht was geraucht, sondern eine normale Zigarette geraucht. Aber das hat uns so ausgenockt. Also das war so eklig, dass ich...
Also einmal bisher im
Zigarette Leben. Rauchen ist nichts für mich.
Ja, kann
gar
ich verstehen.
Nicht. Aber da...
Ich würde es gerne mal probieren.
Aha, ich habe wasch mit mir Pidu, Hane.
Also ich rauche auch nicht, aber ich würde jetzt wirklich gerne wissen, wie das...
Aber er raucht nicht.
Also, er raucht nicht.
Ich auch nicht. Ich sehe nur ein paar.
Eine? Jedno? Er hat nach 35 Jahren aufgehört.
Und dann kamst du.
Dann kam ich. Und dann muss man das einatmen.
Ja. In Montenegro. Oh.
Also,
ja?
Rauchen ist ungesund, sind wir uns einig.
Ja.
Aber sein Tabak ist wirklich gut.
von erste Dämschen, weil es ist Duranimi.
Schütze, möchtest du auch mal?
Nein.
Ach komm.
Nein.
Ach komm, ich habe auch.
Möchte ich nicht, also das habe ich nie. Also bitte.
Jetzt bist du anständiger als ich.
Also drei Nichtraucher unter sich eigentlich.
Ja, krass, aber eigentlich drei Nichtraucher und zwei davon haben geraucht. Und ich hoffe natürlich inständigst, dass dieser gute Mann, der uns seinen Tabak da angeboten hat, nicht nach 35 Jahren wieder angefangen hat.
Eigentlich das Schlimmste, was du machen konntest.
Ja, jetzt hätte er es nicht noch so. Mhm. Aber er hatte die Wahl. Er hätte auch Nein sagen können. Aber du kannst diesen Tabak dort auf dem Markt kaufen und dann wirklich in so Säcken kaufen. Und er riecht viel, viel besser als jede handelsübliche Zigarette. Ich weiß nicht, ob es dann später auch so ist. Bei mir bleibt es bei der einen Zigarette. Ich hoffe, bei ihm auch. Und Chucho war super konsequent. Kein Alkohol, keine Zigaretten.
Kein Schweinefleisch.
Kein Schweinefleisch, kein Sport. Okay, nee.
Ja, und früh zu Bett.
Und früh zu Bett. Der ist um 9, genau. Chucho musste um 9 ins Bett. Und das war für uns natürlich auch toll, eine Mütze Schlaf kriegen. Ich gehe auch gern früh ins Bett. Und es war ein sehr gesunder Urlaub.
Aber ich sag mal so, abends jetzt noch lang zusammensitzen und Schnaps trinken und was anderes trinken und dann noch was trinken und so. Das war eher nicht.
Also das kannst du mit Sicherheit in Montenegro machen. Wir haben es jetzt auf dieser Reise nicht gemacht und für uns war es ja nun mal auch eine Arbeitsreise. Insofern hat uns das nicht geschadet.
Ja, okay.
Auch mal die Leber zu schonen.
Ja. Wie habt ihr übernachtet?
Wir haben ganz unterschiedlich übernachtet. Wir haben ja sowas wie eine Rundreise gemacht. Einmal im Uhrzeigersinn, haben an der Küste gestartet, sind dann hoch in die Berge, haben uns dann Richtung Osten vorgearbeitet und kamen dann so im Süden an. Und im Südosten, in den nordalbanischen Alpen, da ist es ein bisschen einfacher. Also du kannst in ganz tollen Luxushotels, Fünf-Sterne-Hotels kannst du übernachten. Das ist dann eher am Meer. Und wenn du im Gebirge bist, wird es einfacher. Da gibt es schöne Pensionen, da gibt es auch so Berghütten. Und wir waren in einem Hotel, in einem Ort in Gusinje in den nordalbanischen Alpen. Da gibt es jetzt, glaube ich, insgesamt 3 Pensionen. Und da waren wir in einer Pension, die nannte sich auch Hotel und die war so ein bisschen abenteuerlich. Und dann hat jeder von uns sein Zimmer bekommen und dann dachte ich, das ist aber irgendwie komisch. In meinem Zimmer standen 3 oder 4 Betten, alle so ganz eng aneinander und das war auch ein bisschen schmuddelig. Das Bad war überhaupt nicht geputzt. Mhm. Ich hatte lustige Flecken auf dem Nachttisch, wo ich nicht wusste, ist das jetzt plastiniertes Bier oder, oder was anderes. Und es war alles ein bisschen merkwürdig. Und dann habe ich ein Handtuch gesucht und kam auf den Flur zurück, weil der auch der Hotelmanager oder Pensionsbesitzer noch was von uns wollte. Und auf dem Flur war eine ganze Reihe von Stühlen aufgereiht und immer auf der Stuhllehne lag ein Handtuch.
Lustig. Da kann man sich hier ein frisches Handtuch nehmen.
Ja. Ja, die sind sauber.
Chiste,
das ist also sauber.
Achso, die sind schon sauber, aber die trocknen jetzt.
Die trocknen jetzt und dann, wer möchte, also kann...
Ach, nimmt sich selber ein. Riecht auch ganz frisch.
Das muss man eben einordnen. Dieses, als wir unterwegs waren, das war 2017, dieser Ort liegt auf der Flüchtlingsroute und ich glaube, dass diese Pension zwischendurch immer wieder Leute untergebracht hat. Deshalb waren so viele Betten in den Zimmern und deshalb war das eben auch, musste schnell gewaschen werden, schnell die Sachen aufgehängt werden. Und wenn die Sonne halt nicht scheint, kannst du das nicht an der Wäscheleine draußen im Garten machen, dann legst du es halt im Hotel nur über die Stuhllehnen. Aber es war sehr, sehr herzlich dort und dann muss man halt mal ein Auge zudrücken. Oder man muss sich vorher bei der Buchung genau das angucken. Aber wir sind ja immer eher einfach unterwegs und auch eher spontan und wir haben jetzt nicht vorher die schicken Hotels rausgesucht. Ja, das ist schon lustig. Also ne, wenn man da jetzt mit seinen superdeutschen Ansprüchen kommt, kann man auch mal enttäuscht werden. Dann fährt man eben eher an die Küste in Montenegro.
Ja.
Aber wenn du so das Land entdecken willst und in so ganz versteckte Ecken gehen willst, das ist jetzt im Prokletje-Gebirge, im Prokletje-Nationalpark, der sehr, sehr besonders ist, dann musst du sowas in Kauf nehmen.
Was nimmst du mit aus Montenegro?
Ich nehme aus Montenegro mit, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit vorgenommen hatte, unbedingt wieder hinzufahren, weil es so wunderschön ist und so reichhaltig ist. Du findest an jeder Ecke irgendwie was anderes Tolles. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Konzentration von allem, was gut ist. Du kannst dort unheimlich genießen. Du hast viele Nationalitäten, viele Geschmäcker, viele Genüsse, viele Landschaftsformen. Das ist so ganz, ganz vollgepackt, wie so eine Essenz, wenn du was eingekocht hast und so eine richtig gute Essenzas, das ist für mich Montenegro. Das habe ich
Essenz des Balkans, kann man das so sagen?
Das weiß ich nicht, weil ich nicht alle anderen Orte besucht habe, alle anderen Länder kenne. Also ich kenne Slowenien, das finde ich auch sensationell, aber die anderen kenne ich nicht und deshalb würde ich, also will ich das nicht sagen und ich glaube, das würde auch nicht gut ankommen. Ja. Aber Montenegro ist schon eine sehr coole Mischung von vielen Dingen, die ich toll finde.
So aufmerksame Zuhörer werden es jetzt gemerkt haben, du hast mir diesmal nichts mitgebracht aus Montenegro.
Ja, ist angebrannt.
habe ich befürchtet. Aber wenn du etwas mitgebracht hättest oder wenn du jetzt nochmal hinfahren würdest und wissen würdest, dass du etwas mitbringen willst, was wäre es gewesen?
Würde ich dir auf jeden Fall mitbringen. Eine Flasche Vranac Rotwein von der Vranac Traube. Ich würde mir mitbringen, weil du es nicht isst, ein großes Stück Njeguschi Schinken und wahrscheinlich ein Stück vom Rind und ein Stück vom Schwein, weil der sensationell ist. Und ich würde mir montenegrinischen Käse mitbringen. Das ist so ein ganz einfacher, gepresster Käse. Sir heißt der, so ein Weißkäse. Was würde ich mir noch mitbringen? Ich glaube, das ist es. Also ich würde auf jeden Fall was zu essen und
also
was zu trinken.
Also alle Sachen, die man essen kann.
Lauter kulinarische, tolle Dinge.
Mhm. Und das würde auch Schucho sehr gefallen.
Ich glaube schon, ja. Also Schucho liebt sein Land, kann das ganz toll mit ganz viel Herz präsentieren und er bringt die nötige Ruhe rein und immer mal einen Deutschkaffee.
Und was zu essen.
Und was zu essen.
Und was zum Gucken, das gibt's natürlich auch, wie immer in der ARD-Mediathek. Die Links zu den Filmen, die Julia in Montenegro gedreht hat und über die wir gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Weiter geht's dann mit uns beiden in 2 Wochen, dann sind wir in Kirgisistan unterwegs. Was genau ein Fettschwanzschaf ist und wieso Julia damit, sagen wir mal, sehr spezielle Erfahrungen gemacht hat, wird sie uns genauso erzählen wie von ihrem Selbstversuch als kirgisische Schwiegertochter. Also abonniert uns einfach in der ARD Audiothek, dann kriegt ihr automatisch eine Erinnerung, wenn die neue Folge online ist.
Und bis dahin habe ich jetzt noch einen Tipp für euch zum Stichwort Kulinarik. Wenn ihr das nämlich auch ein bisschen geil findet, wenn es um Themen wie Genuss und Kulinarik geht, dann hört mal bei Alles in Butter rein. Das ist der Genuss-Podcast von WDR 5. Gastgeber der Sendung sind Caroline Kurz, die selber gerne kocht, und Uwe Schulz, der im Wesentlichen gerne isst. Außerdem haben die beiden einen Genussexperten im Studio und das ist nicht etwa Schucho oder ich, sondern Helmut Gothe. Und der reist durch Deutschland, Europa und die Welt und da besucht er nachhaltig betriebene Produktionsstätten, Köchinnen und Köche und er erkundet für euch 1A Anbaugebiete für Gemüse, Wein und Olivenöl. Da würde er in Montenegro auf jeden Fall fündig werden. Ihr findet jedenfalls den Genuss-Podcast Alles in Butter in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.